Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu heute einer ganz besonderen Folge von Rangezoomt, unserem Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und wir feiern Geburtstag in dieser Folge, denn die Zoom-Erlebniswelt wird 2025 20 Jahre alt. Also 2005 war es soweit, da ging die Erlebniswelt Alaska quasi an den Start. Das ist aber nur so ein Meilenstein, denn der Weg dorthin, bis es soweit war und wie es dann auch weitergegangen ist, das wollen wir heute ein bisschen hier abarbeiten in dieser Folge und haben uns zwei Gäste eingeladen und mit dem ersten habe ich mich getroffen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Markus Tekampe. Hallo Markus.
Hallo.
Markus, wir haben dich ja als Gast uns gewünscht, ne, weil du bist ja eigentlich auch schon deutlich länger als 20 Jahre hier, darf man ja an der Stelle sagen, denn du hast irgendwann mal hier deine Ausbildung begonnen, im Ruhrzoo hieß es ja damals noch.
Genau, damals 1992 habe ich meine Ausbildung hier begonnen im damaligen Ruhrzoo und ja, bin seitdem hier und habe den kompletten Umbau quasi miterlebt.
Ich sag mal so, ne, also ich mache mal ein bisschen die Eckdaten. Also Ende 1996 hat der Stadtrat Gelsenkirchen damals den Erhalt des Ruhrzoos beschlossen und halt unter dieser Maßgabe eines vollständigen Umbaus. Vielleicht jetzt mal so aus deiner Sicht, wie war denn das so am Ende? Also ihr habt ja hier alle gearbeitet, auch schon eine längere Zeit und dann auf einmal kommt so eine Entscheidung, hier wird alles umgebaut. Schluckt man dann als Tierpfleger erstmal oder denkt man sich, oh, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie ging das so vonstatten?
Ich denke, das hat jeder Kollege ein bisschen anders empfunden. Also generell ist ein Umbau ja nicht immer was Schlechtes. Von daher waren wir eigentlich eher positiv gestimmt, weil die alten Gehege waren doch schon sehr heruntergekommen, zu klein, zu viele Tiere. Mhm. Und von daher konnte es eigentlich nur besser werden für die Tiere, dass sie mehr Platz bekommen, dass die Gehege besser und neuer gestaltet werden. Von daher, wie gesagt, so ein bisschen zweiseitig. Ein bisschen vielleicht Angst vor dem Neuen bei einigen Kollegen, aber eher, ich denke, dass die Vorfreude für die Tiere überwiegt.
Die Frage ist ja auch, wenn man über so einen Komplettumbau dann nachdenkt, ne? Also es schließt sich ja von selbst, das kann nicht alles auf einmal laufen, sondern ich glaube, auch in der Vorbereitungszeit war es wahrscheinlich unheimlich wichtig, erstmal zu gucken, in welche Abschnitte kann man das überhaupt teilen. Ne? Also inwieweit war das für euch dann auch nochmal eine interessante Frage? Ihr wart doch mit eurer Expertise, was halt eben die Tiere angeht und so weiter, bestimmt auch gefragt. Denn man kann die ja jetzt auch nicht dann ohne Unterschlupf oder einem Haus oder sonst was lassen, wenn da so ein Umbau passiert.
Nee, also das ist klar, das musste im Vorfeld auch alles geklärt werden. Dann wurde halt festgelegt, welche Tiere können wir nachher noch im neuen Zoo unterbringen, beziehungsweise sind geplant. Mhm. Was passiert mit den Tieren, die wir nicht mehr im neuen Zoo zeigen, weil da gab es ja auch durchaus welche von. Und dann, wie handeln wir das Ganze? Dann hieß es irgendwann, wir bekommen Fläche dazu außerhalb des Zoos. Auf dem wurde dann angefangen mit dem ersten Neubau. Und die Tiere, die nicht mehr gebraucht wurden, die wurden natürlich auch in andere Zoos vermittelt.
Ja, genau. Es ging ja dann im Jahr 2000 im Grunde erst so richtig los. Ne? Also 1996 der Beschluss, dann halt eben 2000 hat man so langsam angefangen. Es gab damals, da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil ich mir das damals auch anschauen durfte, das Löwen- und Hyänengelände oder die Anlage an sich, das war ja so die Blaupause. Ne? Das hat ja schon eine neue Konzeption und eine neue Form von Zoo dargestellt im Großen und Ganzen. Ne? Vielleicht erklärst du mal kurz, wie ist das gewesen, wie ist man überhaupt auf das Konzept gekommen?
Ja, das war schon interessant, das mitzuerleben. Also man hat darauf geachtet, dass erstens die Gehege viel größer werden, aber trotzdem versucht, so naturnah wie möglich die Gehege zu gestalten. Dann hat man darauf geachtet, dass nicht mehr so viele Zäune zu sehen sind, wie wir das so früher aus dem alten Zoo halt kannten, sondern dann hat man mit natürlichen Begrenzungen wie Wassergräben gearbeitet oder mit Glasscheiben. Dann hat man Sichtachsen integriert in dieses ganze Ding, dass man bei der Löwenanlage zum Beispiel, da hat man vorne die Löwen, die Hyänen, im Hintergrund hat man die Beutetiere, in dem Fall Zebras oder Antilopen gesehen, so wie es in der freien Natur halt auch der Fall wäre, um dieses Konzept naturnah gestaltete Anlagen halt ja so authentisch wie möglich rüberzubringen für die Besucher.
Wird man da nicht auch als Tierpfleger ein bisschen skeptisch? Also es ist ja, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, es ist ja wirklich so, dass man bei den einen oder anderen Anlagen so die Barriere überhaupt kaum noch wahrnimmt, entweder weil sie halt eben auch sehr der Natur angeglichen ist. Ja, ich sag mal so, Zoo hat vorher anders funktioniert, dann wird man mit so einem Konzept konfrontiert. War da von eurer Seite aus von Anfang an, ja, das kann klappen, oder hat man sich schon gedacht, finde ich auch ein bisschen wackelig?
Das kam immer ein bisschen auf die Tierart an. Also bei allen Tieren kann man ja auch das nicht immer gleich machen. Mhm. Ich denke schon, dass auch da wieder beides vorhanden war. Also so ein bisschen skeptisch, reicht diese Abgrenzung wirklich, damit die Tiere nicht abhauen oder das, was passieren kann? Im Gegensatz dazu aber auch, es sieht halt viel natürlicher aus. Also man hat keine optischen Begrenzungen der Gehege mehr gesehen, oder das war der Plan, dass man die nicht mehr sieht. Aber auch da wieder, wie gesagt, beides ja vorhanden.
Vielleicht lüften wir mal so ein bisschen ein Geheimnis auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben wir nochmal an der Löwen- und Hyänenanlage. Da gibt's ja so einen, ja, es sieht aus wie Schilf, aber am Ende ist es ja keiner, ne? Also sieht man, glaube ich, nur beim genauen Hingucken. Das ist halt eben so eine natürliche Begrenzung. Also das ist wie so eine Art, ist das ein Zaun oder was ist das?
Genau, und zwar ist es so, dass das unser Schilfzaun, nennen wir ihn auch. Mhm. Das ist halt aus Metall gebaut, aber so ein bisschen dem Schilf nachempfunden, auch mit der Lackierung und so weiter. Und da, das sieht halt aus, als wenn es nur ein Schilfgürtel wäre, es ist aber ein fester Zaun, so dass die Tiere wirklich nicht abhauen können.
Genau, wenn sie mal zu Besuch sind hier in der Zoom-Erlebniswelt, dann können sie gerne mal drauf achten, ob sie es wirklich erkennen. Ist nicht ganz einfach, ne? Man muss schon genau hingucken. Genau, das ist ja so eins. Dann, wenn wir über das neue Konzept sprechen, was ja dann kam, Scheiben und viel Glas ist ja so ein Thema gewesen. Das hat sich, glaube ich, auch sehr verändert, ne, zwischen Ruhrzoo und Zoom-Erlebniswelt.
Genau, im alten Ruhrzoo hat man halt eher Zäune gesehen, Gitterstäbe gesehen. Scheiben waren da eher die Ausnahme. Ja, und das wollte man halt nicht mehr. Also wenn man selbst Fotograf ist, hat man ja auch gesehen, man hat immer diese Gitterstäbe im Weg gehabt, weil man ja nicht so nah ran konnte, dass man da durchfotografieren konnte. Ja, das ist halt einfach nur dem geschuldet, dass wir halt dieses naturnahe den Leuten darbringen wollten. Und da haben wir halt auf diese Sachen verzichtet. Gitter, wo es weitestgehend ging, haben da mit natürlichen Barrieren wie Zäunen nicht mehr gearbeitet, sondern mit Scheiben gearbeitet oder halt auch mit Wassergräben.
2003 wurden ja dann die Bauarbeiten für Alaska im Grunde begonnen. Jetzt hatte der Zoo, haben wir gerade schon mal so angedeutet, wirklich ja auch die ganze Zeit geöffnet, ne? Auch während der Bauarbeiten. Wie hat man das wahrgenommen? Also war das so eine Mischung aus Tiere gucken und Baustellenbesichtigung oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also für uns Pfleger hat sich in der Arbeit nur geringfügig was geändert, weil wir mussten die Tiere ja im alten Zoo weiterhin betreuen, während auf der anderen Seite neu gebaut wurde. Da hat man natürlich auch regelmäßig auf die Baustellen mal geguckt, weil man ja selber auch Interesse daran hatte, wie sieht's nachher für meine Tiere, klar, die ich eventuell betreuen will, aus. Was wir aber auch hatten, dass das Interesse von den Besuchern sehr groß war und dementsprechend haben wir halt auch Baustellenführungen angeboten, die halt sehr gut angenommen wurden von den Leuten, weil die einfach wissen wollten, wie verändert sich das, was kommt eventuell wohin, kann ich schon einen Blick erhaschen, kann ich mir schon vorstellen, wie es aussieht. Dann sind einige Tiere ja zwischenzeitlich schon mal in neue Gebäude umgezogen, das heißt, wir mussten den alten Zoo betreuen und auch die neuen Tiere schon betreuen. Also das, ja, war schon eine interessante
sportlich,
Zeit.
Genau, sportlich, sportlich. Ebenfalls 2003 wurden ja die Arbeiten am Grimberger Hof angefangen und das ist so ein Beispiel, da wollte ich mit dir nochmal drauf eingehen, weil das zeigt ja auch ein bisschen, wie sich das gesamte Gesicht verändert hat. Also es sind ja nicht viele Ruhrzoo-Elemente erhalten geblieben, sondern es hat sich ja so auch was verändert. Also nur mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Gelände des Grimberger Hofs, was war da eigentlich früher?
Früher stand dort das Elefanten- und Flusspferdhaus. Also das war ein großes Gebäude. Auf der einen Seite waren die Elefanten untergebracht, auf der anderen Seite hatten wir die Flusspferde. In dem Gebäude selber gab es noch ein paar Vitrinen, wo Reptilien untergebracht waren, unter anderem unsere Schlangen. Genau, das stand genau an diesem Fleck, wo jetzt der Grimberger Hof steht.
Genau. Du hattest gerade schon gesagt, ein paar Tiere sind nicht mehr hinterher in der Zoom-Erlebniswelt geblieben, sondern mussten dann auch an andere Zoos weitervermittelt werden. Wie war das für euch als Tierpfleger? Wart ihr da irgendwie eingebunden oder hast du vielleicht auch ganz konkret irgendwas begleitet?
Ja, also ich persönlich habe unsere letzten Elefanten zum Beispiel begleitet. Der ist damals nach Sofia umgezogen, nach Bulgarien. Und da durfte ich als betreuender Pfleger halt mitfahren und habe da vor Ort die Kollegen auch ein bisschen instruiert, wie wir mit ihr gearbeitet haben, ein paar Ticks gezeigt und solche Sachen. Und bei den anderen Tieren, die einfach den Zoo verlassen haben, war es für uns eher die Aufgabe, dann die Tiere fachgerecht zu verpacken, also zu verladen, dass sie dann den Tiertransport antreten konnten. Das war das so, wo wir hauptsächlich dann involviert waren. Aber wohin die gehen sollten oder so, die Tiere, das wurde an anderer Stelle.
Genau, ihr habt das nur so ein bisschen unterstützt. Ne? Genau. Dann, ja. Mit der Elefantendame weiß ich, das war damals auch medial nochmal ein großes Aufsehen, weil ich glaube, so ein Elefant zieht nicht mal eben um. Ne? Das war schon viel mit Vorbereitung.
Genau, das ist halt schon eine größere Geschichte. Ne? Wir mussten das Tier so ein bisschen trainieren, dass sie dann auch in die Kiste reingeht und solche Sachen. Damals hat man ja so ein bisschen noch dem direkten Kontakt gearbeitet, sogenanntes Hands-on, was ja heute eigentlich nicht mehr gemacht wird. Und als die Kiste dann kam, wie gesagt, mussten wir als Tierpfleger dann gucken, dass wir die da irgendwie reinbekommen, dass man die Kiste dann verschließen konnte. Dann wurde die auf den Tieflader verladen und dann sind wir losgefahren.
Genau. Und ist dann gesund und munter auch im neuen Zoo angekommen. Sag mal, wenn wir uns jetzt Alaska angucken, ne, etwas genauer, 2005, der aufmerksame Zuhörer kann nachrechnen, im Juli wurde Alaska dann eröffnet. Ich wollte aber natürlich auch jetzt die Gelegenheit nutzen, noch mal das eine oder andere Geheimnis vielleicht rauszukitzeln, gerade bei dir, der du das ja alles mit begleitet hast. Ne? Also gerade so diese Berg- und Polarregion von Alaska, also diese Felsen in den Gehegen, das sieht ja, ist alles künstlich angelegt, muss man dabei sagen, und es sieht ja fast aus, als wären es echte Felsen. Verrätst du uns, was es wirklich ist?
Ja, es sind halt keine echten Felsen, das ist klar. Also wenn man mal in der Zoom-Erlebniswelt ist und da mal dran klopft, dann hört man halt, dass es hohl ist. Es sind halt Kunstfelsen, die so ein bisschen in einem Steinbruch nachempfunden gebaut wurden. Die kamen dann wie so große Puzzleteile an, wurden dann an die vorhandenen Spundwände wie so ein Puzzle angebracht. Die Übergänge wurden modelliert, so dass es dann aussah wie in den echten Bergen in Nordamerika, in Alaska. Da waren ja vorher auch Kollegen dann hingefahren, um sich solche Sachen anzuschauen, wie das nachher aussehen sollte. Ja, und dementsprechend wurde das dann nachempfunden und dann farblich gestaltet, wie es man in der freien Natur auch sehen kann.
Als ihr dann 2005 umgezogen seid mit den Tieren, also es gibt, glaube ich, bis heute auch noch ein paar Tiere, die schon im Ruhrzoo dabei waren. Könntest du so ein, zwei?
Ja, also mir fallen spontan mehrere Tiere ein, aber wenn wir jetzt in der Alaska-Welt bleiben, dann ist das unsere zwergwüchsige Eisbärin, die Antonia. Die ist so lange schon hier oder länger hier als ich. Ich bin 92 angefangen und Antonia ist seit 91 mittlerweile im Ruhrzoo-Zoom-Erlebniswelt. Genau, das ist ein Tier, was halt den Umzug noch vom alten Zoo in den neuen Zoo mitgemacht hat.
Und wie war das so? Also ich sag mal so, ihr habt ja alles irgendwie größer gemacht und auch ein bisschen moderner. Es ist ja bei Tieren wahrscheinlich nicht so, dass sie dann sofort sagen, oh, super schönes Zuhause, fühle ich mich sofort wohl. Sondern wie war das? Gab es da so eine Eingewöhnungsphase?
Ja, also erstmal haben wir Antonia natürlich von der alten Anlage in eine Kiste gepackt, eine Transportkiste dann rübergebracht in das neue Stallgebäude. Und dann ist sie erstmal ein, zwei Tage, weiß jetzt gar nicht mehr genau den Zeitraum, natürlich erstmal nur im Innengehege geblieben, um zu gucken, wie sie sich da verhält, dass sie sich an alles gewöhnen kann. Ja, und dann kommt halt irgendwann der Tag, wo sie dann auch mal raus darf auf die große Außenanlage. Ja. Und das war halt schon interessant zu sehen, weil sie vorher ja nie Naturboden hatte auf ihren Anlagen. Es waren ja alles Betonanlagen damals im alten Ruhrzoo. Und das war dann halt schon interessant zu sehen, wie man so auf Gras laufen kann, auf Naturboden laufen kann. Sie war am Anfang relativ vorsichtig, weil sie es halt nicht kannte.
Wollte ich sagen, die sind ja dann auch neugierig bis vielleicht auch mal einen kurzen Moment leicht ängstlich, weil es nicht gewohnt ist.
Genau, ne? Aber dann fand sie das einfach gut, hat auch sofort das Wasserbecken dann untersucht und fühlt sich da wohl, würde ich sagen.
Sag mal so zum Abschluss, weil wir besuchen gleich noch deinen Kollegen, wo ich vorhin gerade erfahren habe, ihr habt gemeinsam eure Ausbildung hier angefangen, ne? 1992, genau. Das ist nochmal so ein kleiner Funfact, muss ich dem Markus Moskon, den wir gleich besuchen, sofort unter die Nase halten. So, du gehörtest zu einem der ersten Tierpfleger, die natürlich dann auch in dem neuen Bereich arbeiten durften. Ich sag mal so, war das auch für euch eine Umgewöhnung? Also wie sah das aus?
Ja, natürlich. Also eine Umstellung war es für jeden von uns, denke ich mal. Also wir haben ja deutlich mehr Platz für unsere Tiere bekommen. Auch hinter den Kulissen, die Arbeitsbedingungen für uns haben sich ja teilweise deutlich erleichtert. Ne? Also alles neu natürlich, nicht veraltet, solche Sachen.
Im Großen und Ganzen von den Arbeitsabläufen musstet ihr aber dann wahrscheinlich auch umdenken, oder? Weil wenn du etwas mehr Platz hast, die Tiere vielleicht auch etwas anders ansortiert. Also das heißt, ihr musstet ja miteinander auch erstmal neue Prozesse entwickeln, oder?
Genau, also das kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Wir haben komplett neue Schiebertechnik gehabt oder andere Techniken, die komplett neu waren. Die Laufwege haben sich natürlich auch komplett verändert, weil der Gehege ja viel größer sind oder ja, die Wege sich auch komplett verändert haben. Also es war schon interessant, das Ganze mitzumachen, aber eigentlich nur positiv. Ne, weil sich ja
du sagtest
alles
gerade,
zum Vorteil verbessert hat.
Genau, du sagst gerade neue Schiebertechnik. Übt man das vorher, bevor dein Tier einzieht, wenn das neu ist? Also setzt man ja nicht auf Risiko, ne?
Genau, nein, das testet man natürlich vorher. Wir haben auch eine Einweisung, Unterweisung dafür bekommen, wie die Technik zu funktionieren hat, welcher Schieber wohin geht. Das muss man sich ja auch alles vorher angucken. Man kann ja nicht einfach, ich ziehe jetzt mal einen auf und guck mal, was dahinter passiert, sondern man muss schon wissen, genau in welchen Bereich man welche Tür oder welchen Schieber man öffnet, klar.
Markus, bevor wir dich jetzt wieder der Arbeit überlassen und dir alles Gute für die nächsten 20 Jahre wünschen. Ich weiß gar nicht, hast du noch so viel eigentlich?
Ich habe dieses Jahr 33-Jähriges.
Oh, dann schaffen wir das nicht ganz, aber gut, okay. Ich weiß auch nicht, ob ich noch 20 Jahre rangesucht mache, keine Ahnung. Also, das denkmalgeschützte Eingangsgebäude, das Portal, das kennt man. Das ist halt eben auch definitiv geblieben aus der Ruhr-Zoo-Zeit. Kannst du uns als langjähriger Mitarbeiter sagen, gibt es noch was anderes, was geblieben ist?
Also mir fallen noch so 2-3 Sachen ein, die tatsächlich im alten Ruhrzoo schon vorhanden waren. Und zwar ist das einmal die Toilette in Alaska bei den Wölfen.
Ja.
Die gab es damals schon, ist natürlich erneuert und modernisiert worden. Aber da stand auch damals schon eine Toilette, das war in der Nähe der alten Robbenanlage.
Ja.
Dann haben wir, wenn man bei den Schneeäulen weitergeht, hinter den Schneeäulen steht eine große Flügelnuss, ein Baum. Der stand damals auch schon im alten Ruhrzoo, direkt an der Flamingowiese. Dann gibt es noch ein Gebäude in Asien, was man aber so als Besucher nicht so gut sehen kann. Das stand auch schon im alten Ruhrzoo. Mhm. Und die komplette Steppe, also die Grassavanne, das Gebäude davon gab es halt auch schon im alten Ruhrzoo. Das sind so Punkte, die teilweise die Besucher sehen können, teilweise aber hinter den Kulissen sind, wo man sich so ein bisschen orientieren kann, was alt ist.
Wunderbar. Danke für deine Zeit. Wir besuchen jetzt mal deinen anderen Kollegen, der dann auch noch so heißt wie du, nur hinten raus halt eben anders. Und ich werde ihn mal fragen, ob er sich daran erinnert, dass ihr gemeinsam angefangen habt.
Ich denke, das kriege ich ja hin.
Genau, Markus Thekampe bei uns. Markus, tausend Dank.
Gerne, gerne.
So, und wie angekündigt, sind wir eine Station weitergegangen und ich freue mich, Markus Moskon mal wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben ja uns ja eigentlich auch vor längerer Zeit schon mal verabredet, uns mal wieder hier zu treffen. Ne? Hallo Markus.
Ja, hi, schönen guten Tag erstmal. Ja, schon ein bisschen her, dass wir uns bei den Schimpansen letztes Mal getroffen haben, ne?
Genau, genau. Aber diesmal, ich war gerade beim Kollegen von dir, Markus Thekampe. Weißt du, was ihr gemeinsam habt?
Ja, das weiß ich ganz genau. Wir beide haben am gleichen Tag angefangen.
Ah, siehst, konnte ich die nicht aufs Glatteis führen,
nein.
Aber genau. Wirkt fast wie abgesprochen, ja.
Nein, es ist halt so, das genau. Vergisst man nicht. Ne? Wir haben die Lehre zusammen angefangen und standen ersten Tag beide zitternd hier vor der Tür. Vor Aufregung, weil man endlich mal hier in dem Zoo arbeiten durfte. Das vergisst man so schnell nicht.
Genau, und dann habt ihr ja, und das ist Thema unserer heutigen Folge, dann habt ihr ja hier angefangen, eure Ausbildung gemacht und dann irgendwann kam es zu dem großen Umbau vom Ruhrzoo hin zur Zoom-Erlebniswelt. Wir haben mit dem anderen Markus gerade schon reichhaltig darüber gesprochen. Das wollen wir jetzt mit dir aber auch tun, weil du ja auch die ganze Zeit mit dabei warst. Eine Frage, die uns auch bewegt, ist eigentlich, ne, wir haben gerade schon gehört, es war eine große Baustelle. Der Zoo lief ja halt eben auch weiter und. Konnte man denn eigentlich, wenn man hier gearbeitet hat, und du hast ja anders als andere Besucher die Baustelle quasi jeden Tag gesehen, konnte man so ein bisschen abschätzen, was da eigentlich gerade entsteht?
Nein, also zwischendurch war das für uns ein reines Chaos,
ja.
Weil Erde wurde von links nach rechts, von oben nach unten, von hinten nach vorne geschoben, dann war da ein neuer Bagger, ein LKW, hat da wieder Anlieferungen gemacht. Also man konnte sich ganz lange gar nichts wirklich drunter vorstellen. Irgendwann, wo dann mal auch die ersten Wände entstanden sind, da konnte man dann so langsam mal erahnen, wo was ist. Mhm. Aber zwischendurch hat man auch gedacht so, wird das überhaupt groß genug? Wie groß wird das? Dann dachte man zwischendurch, ui, wird riesig. Dann wieder, nee, wird klein, weil man was ganz anderes im Kopf hatte. Weil wir sind alles keine Leute, die Pläne klar lesen, aber umsetzen können halt nicht unbedingt.
Und haben die, echt merkwürdig. Haben die an allen Stellen gleichzeitig eigentlich angefangen? Also konntet ihr überhaupt sehen, yo, das wird mal irgendwie, wenn wir auf uns auf Alaska fokussieren, das wird mal irgendwie das Gehege für die Bären und das wird das? Oder sah das am Ende erstmal alles wie eine große Baustelle aus?
Am Anfang war für uns auch nur eine Riesenbaustelle, weil wir mussten natürlich auch an unsere Sicherheit denken. Wir durften nicht dazwischen fummeln. Mhm. Das heißt, auch wir waren nur Zaungäste und haben dann quasi durch den Zaun gelugt. Allerdings gab es für uns Mitarbeiter immer mal wieder Baustellenführung, wo uns dann auch was erklärt worden ist, damit wir auch den Besuchern was sagen konnten, wenn Fragen kamen. Und dann hatte man einen anderen Einblick. Aber es war dann teilweise, dass man da stand und gedacht hat, okay, das soll hier entstehen. Spannend.
Spannend, genau. Du bist ja der aufmerksame Zuhörer, Zuhörerin, die wissen das. Du bist in Afrika, unsere Schimpansenfolge. Du bist also auch hier für die Affen mit zuständig und so. Jetzt ist es ja so, dass als 2005 Alaska in Betrieb ging, hatten ja bereits auch die Bauarbeiten für Afrika schon begonnen. Trotzdem, die Kollegen haben ja dann schon im Neuen gearbeitet. Guckte man da so ein bisschen neidisch drauf damals oder... Wie war das so für euch?
Ja, also für mich selber kann ich sagen, es war eine spannende, aufregende Zeit. Klar, man hat auch verfolgt. Man war vielleicht auch so ein bisschen neidisch, dass die Kollegen da arbeiten konnten. Aber man konnte sich ja auf diese Stellen in Alaska bewerben.
Ja.
Und wer da ja nicht gearbeitet hat, hat sich ja auch nicht beworben. Für mich kam das halt nie in Frage, weil ich wollte mit den Schimpansen, ich habe im alten Affenhaus schon gearbeitet und wollte auch mit den Schimpansen mit. Von daher war für mich von vornherein klar, ich muss noch ein bisschen warten.
Ja.
Und muss halt noch warten, bis die Schimpansen auch umziehen dürfen und erst dann habe ich auch den Genuss eines neuen Zoos.
Genau, Markus Thekamp hat uns gerade erzählt, es gab natürlich dann im neuen Bereich irgendwie eine neue Schiebertechnik und so weiter und so fort. Aber ist man da mal nach Feierabend vielleicht schon mal bei den Kollegen ein bisschen spinzen gegangen? Weil es war ja klar, das kommt ja dann irgendwann auch.
Ja, man hat schon mal geguckt, hat gedacht, oh Gott, das soll man lernen, damit soll man klarkommen. Also ich weiß noch, wie ich erst mal hier in der Halle, auch in der Afrika-Halle war und die Schiebersicherung bei den Schimpansen und die ganzen Käfige und Sicherungen gesehen, da habe ich gedacht, im Leben nicht, das lernst du nie im Leben. Das war eine ganz andere Welt, aber man hat es relativ schnell doch hingekriegt.
Ja.
Man musste es nur einmal verstehen.
Jetzt wollen wir nochmal über die Tiere sprechen. Du hast gerade schon gesagt, für dich war irgendwie klar, dass du bei den Schimpansen bleiben möchtest.
Genau. Ne?
Und wir haben uns ja auch kennengelernt, noch zu Ruhrzoo-Zeiten, wo du dich schon um die Schimpansen gekümmert hast. Jetzt mal so ein Vergleich, ne? Das alte Affenhaus, glaube ich, hieß es auch damals.
Genau.
Ne? Und das, was wir jetzt haben oder was ihr jetzt habt, wenn ich dich frage, was sind so die drei maximalen Veränderungen, die stattgefunden haben, wie würdest du das beantworten?
Boah. Ich finde, es braucht eigentlich nur eine von einer Bruchbude im Fünf-Sterne-Hotel umgezogen.
Ah, okay.
Weil wir waren ja wirklich nur, das Haus war veraltet, es war klein. Es war nicht so hell wie heute die Anlage. Bruchbude, Fünf-Sterne-Hotel, ich glaube, das trifft es am besten.
Ja, genau. Wie war das für die Schimpansen selber? Also zum einen sind nicht alle mit umgezogen, das war so, da reden wir gleich noch drüber. Aber der Einzug ins Fünf-Sterne-Hotel, wie war das für die für die Tiere an sich? Auch ein bisschen so Unglauben. Also wenn ich mir vorstelle, aus meiner ersten Studentenwohnung halt eben in eine richtige Wohnung.
Also die Tiere haben es wirklich unterschiedlich aufgenommen.
Ja.
Wir haben ja auch nicht nur unsere Tiere mit umziehen lassen, sondern auch aus anderen Zoos Tiere bekommen. Wir waren sehr überrascht damals, dass unsere beiden Schimpansen, die Lady und die Juba, die sind ja mit hier eingezogen, überhaupt gar keine Probleme hatten. Wir haben eigentlich auch gedacht, von diesem alten, kleinen Gebäude in so ein großes, die werden echt Angst haben. Nein, Lady war eine mit der souveränsten überhaupt, die hat alles erkundet. Und die Affen, die wir aus der Schweiz dazu bekommen haben,
ja,
die waren eher so zurückhaltend. Naturboden fanden sie ganz doof, die wollten nur die Steine. Da war unsere Lady wirklich diejenige, die den Vorreiter gespielt hat. Und das war so, wir haben beim ersten Mal rausgehen lassen, haben wir da uns alle angeguckt und sahen die Lady, die dann einfach aus dem Schieber rausgegangen ist, in die Bäume rein. Da hatten wir ja noch die echten Bäume stehen, ja, nach dem Umbau. Hat alles erkundet und ich glaube, da blieb kein Auge trocken. Also alle, die die Lady schon lange kannten und wie die dann erstmal in die Bäume gelandet ist, da liefen uns die Tränen.
Ja.
Währenddessen der Ernie mit seiner Rosel, unser Flusspferdmann und seine Frau, die dann hier eingezogen sind, der war erstmal ein paar Tage auf Tauchstation. Der kam da überhaupt gar nicht so gut mit klar, dass man auch einmal von hell nach dunkel gekommen oder von dunkel nach hell gekommen ist. So.
Ja, okay. Ich habe ja gerade schon gesagt, es sind nicht alle Tiere mit umgezogen. Also ihr habt da dann ja auch noch mal welche abgeben müssen. Das hast du auch begleitet, ne?
Ja, einen zumindest. Wir haben ja zwei Schimpansenmänner nicht behalten können, weil das die Söhne von der Lady waren.
Ja.
Und den Ronny habe ich damals weggebracht auch. Der ist nach Wales in eine Einrichtung gekommen. Und den habe ich dann wirklich auch noch wegbringen dürfen.
Und? Wie ist das dann so?
Spannend bis aufregend, ja, erstmal, weil man weiß ja immer nie, die müssen in der Narkose gelegt werden. Dann kam der in die Transportbox, wie der dann richtig fit war, wieder sind wir losgefahren und sind dann erstmal mit dem Auto und den Affen dann quasi auf der Ladefläche sind wir dann losgefahren. Zwischendurch immer wieder Pause, wo man den dann auch versorgt hat und geguckt hat, ob alles gut ist. War jetzt dann auch der einzige Tierpfleger natürlich, der den Transport begleitet hat.
Mhm.
Und dann sind wir in England angekommen und die Familie, die sich da vor allen Dingen um die Affen kümmert, also die haben einen Park, wo die gut, ja, untergebracht sind und der Chef persönlich mit seiner Frau hat mich dann halt mit dem Affen in Empfang genommen. Dann waren wir beim Ausladen, das ist dann auch immer so eine spannende Sache, ob alles gut geht, war dann dabei und dann habe ich ihn auch die ersten Tage begleiten dürfen noch.
Wie ist das? Verliert man sich dann irgendwann aus den Augen oder hält man da eigentlich den Kontakt? Ich meine, es ist jetzt auch viele Jahre her.
Über 20 Jahre.
Über 20 Jahre her. Kriegt man da noch was mit oder steht man mit dem Park da noch irgendwie in Kontakt?
Hin und wieder kriegt man schon was mit, aber leider, wie es so im Leben ist, ja, wir haben unser Geschäft hier, wir haben unsere Tiere hier, die versorgt werden müssen. Er ist ja leider auch nicht der Einzige, den man dann im Laufe der ganzen Jahre abgibt. Und immer wieder mit allen Kontakt halten ist schwer. Aber hin und wieder hört man mal ein Lebenszeichen. Also der Graham, wo der Ronny jetzt wohnt, der nette Herr, war uns zwischendurch einmal besuchen und hat uns dann sogar auch ein großes Bild von ihm mitgebracht. Das hängt bei uns in der Futterküche. Er hat uns dann auch erzählt, dass der Ronny da zum absoluten Publikumsliebling sich entpuppt hat. Und die sind voll begeistert von ihm. Und sowas hört man natürlich sehr gerne. Und dass er halt auch in einer größeren Schimpansengruppe lebt, wo es ihm gut geht.
Super. Du hast gerade über Lady gesprochen, die lebt ja auch immer noch hier im, in der Zoom-Erlebniswelt.
Die lebt immer noch und ist topfit, die Oma.
Und jetzt, genau, aber wie alt war sie noch gleich?
Ja, da sind wir uns nicht so ganz sicher. Lady ist ja leider noch im Wildfang. Mhm. Und die hat ja auch eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Die war ja bei Holiday on Ice, bevor sie dann zu uns in den alten Ruhrzoo gekommen ist. Also Minimum 50 ist die Dame schon. Es können auch ein paar Jahre mehr sein.
Ja, ja. Du hast gerade gesagt, sie war so ein bisschen die Vorreiterin, auch als es ums Erkunden des neuen Geheges und so weiter war. Jetzt ist sie älter geworden. Hat sich das Verhalten irgendwie geändert? Ist sie immer noch irgendwie so diejenige, die als Grand Dame quasi hier den Ton angibt bei euch in der Truppe?
Ja, nicht mehr ganz so. Man merkt, dass sie alt wird so langsam. Sie kann nicht mehr alles im Blick haben, aber sie versucht es. Sie ist immer noch so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt für alle anderen. Sie ist auch in der Gruppe mittlerweile angekommen. Sie hat es natürlich auch am Anfang nicht leicht gehabt. Sie kam ja mit ihrer Tochter in eine intakte Gruppe. Und mittlerweile gab es auch ein paar Wechsel. Aber so ist sie jetzt so mittendrin. Sie kann gut mit dem Chef und das nutzt sie auch gerne mal aus. Hat jetzt auch einen größeren Sohn, der sie unterstützt.
Mhm.
Also ihr geht es eigentlich ganz gut und sie kann so ein paar Strippen kann sie schon ziehen.
Genau, so jetzt haben wir über Ernie haben wir gerade schon gesprochen, der ja auch aus dem Ruhrzoo dabei ist. wir reden ja die ganze Zeit darüber, wie super alles gelaufen ist. Damals mit der Renovierung, Sanierung und natürlich mit der Zoom-Erlebniswelt auch. Aber jetzt mal die Frage hier, ich gucke auf meinen Zettel, ne, mit dem Hinweis, gab es auch Dinge, die nicht so gut funktioniert haben? Und als Stichwort hat man mir hier Paviane aufgeschrieben. Da hast du bestimmt eine Story, oder?
Ja, ja, das ist natürlich so, dass Fachplaner natürlich nach den ganzen Erkenntnissen der Zooleute die Sachen geplant und dann nachher auch den Firmen weitergegeben haben zum Bauen. Und man wusste laut Literatur, Paviane schwimmen nicht. Mhm. Und hat dann halt alles auch gebaut und hat zwei Stromdrähte übers Wasser gezogen und hat gesagt, das reicht. Wir Tierpfleger waren so ein bisschen skeptisch, weil wir kannten unsere Pappenheimer. Und wie das so ist, die Tiere zeigen uns dann natürlich auch Stellen, die doch zum Ausbruch geeignet sind. Und unsere Paviane hatten eine Eigenschaft, die normale Paviane nicht haben. Sie haben in der alten Anlage gelernt zu tauchen. Die sind dann quasi die ersten auf die Anlage gekommen. Flupp, Kopf unter Wasser, unterm Stromdraht weg. Gott sei Dank haben wir nur drei Tiere erstmal zur Probe genommen und nicht die ganze Truppe von 35 oder 36 Tiere waren es damals. Haben die drei dann ganz schnell wieder eingesammelt und dann musste nachgerüstet werden.
Genau. Das heißt, solche Dinge können natürlich passieren. Ne? Gibt es da noch so andere Geschichten rund um die Umzüge in die einzelnen Welten, wo man sagt, jo, da mussten wir dann am Ende doch nochmal irgendwie auch fleißig dazulernen, denn in den letzten 20 Jahren hat sich doch auch viel entwickelt hier bei euch, ne?
Ja, natürlich hat sich viel entwickelt. Wir mussten zum Beispiel auch lernen, dass Erdmännchen nicht nur gute Gräber sind, sondern durchaus auch klettern können. Und dass wir dann auch Gärtner spielen müssen, weil wir durften dann zwischendurch das schöne Grünzeug, was in den Anlagen wächst, was wir so toll gehegt und gepflegt haben und froh waren, dass es grün war, dann doch beschneiden, weil die Erdmännchen die Äste als Leiter benutzt haben, um auszubüchsen. Okay. Gott sei Dank sind die immer in der Nähe geblieben, auch weil sie halt zu ihren Kollegen wollten. Aber auch da haben wir dann dazugelernt. Wir haben dazugelernt, dass auch manche Sachen vielleicht doch eher angenommen werden wie andere Beschäftigungsmaterialien. Dass die Affen unbedingt, zu klettern wussten wir ja, aber nicht unbedingt oben irgendwo schlafen wollen, sondern sich auch je nach Wetterlage mal nach unten legen wollen. Ja. Also mussten auch mal Liegeflächen unten angeboten werden. Ne?
Richtig. Sag mal, bevor wir uns auch dem Ende hier neigen mit unserem kleinen Gespräch, was wir wahrscheinlich dann noch eine Stunde fortsetzen, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt ja jetzt auch rund um dieses Jubiläum so einige Stelen aufgebaut, wo man halt eben auch nochmal Bilder aus der Entstehung sehen kann und. Inwieweit kommt es eigentlich heute noch vor, dass gerade bei euch, die ihr auch schon im Ruhrzoo tätig wart, irgendwie Besucher sagen, stand hier nicht mal früher das, stand hier nicht mal früher das, oder ist das mittlerweile vorbei?
Nee, es passiert Gott sei Dank noch relativ häufig. Also es gibt viele Leute, die entweder als Kinder schon hier waren oder auch Leute, die mit ihren Kindern oder auch jetzt mit ihren Enkelkindern quasi hier vorbeikommen. Die sagen, ja, aber wir kennen den Ruhrzoo noch. Wo war denn was? Sind wir hier an der und der Stelle? Und dann überlegt man wirklich mal einen kurzen Moment und sagt, ja, das hatten wir, aber das war nicht da, sondern da. Oder ja, sind Sie genau richtig? Man wird doch noch öfter darauf angesprochen.
Wunderbar. 2006 war dann Afrika fertig. Also das ist ja so, mit 2005 ging Zoom-Erlebniswelt im Grunde an den Start mit der Eröffnung Alaska. Aber dann wurden ja die Jahre danach quasi die anderen Welten hinterhergezogen. Also seit 2006, muss ich mal gucken, ob wir dann nächstes Mal nochmal so eine Jubiläumssendung machen. 2006 hast du dann hier auch deinen Dienst angetreten. Da nochmal so abschließend, wie war das denn? Also bist du auch in einen 5-Sterne-Arbeitsplatz dann gezogen, nachdem hier alles fertig war? Da hat man hinterher gedacht, boah, das wäre alles doch viel zu groß.
Also ich muss sagen, man hat sich total drauf gefreut. Ja. Man wusste ja, was die Tiere erwartet und wir fiebern halt immer mit unseren Tieren auch mit. Wir haben, glaube ich, die Umbauphase teilweise auch ein bisschen überschätzt oder unterschätzt, besser gesagt. Ja. Es war für uns körperlich schon sehr anstrengend. Wir haben viele lange, lange, lange Wochen gehabt, wo der Tag halt nicht wie normal endete. Freie Tage waren oft Mangelware, weil man musste ja fertig werden. Und dann hat man gedacht, ja, jetzt sind wir aus den alten Buden endlich raus. Und dann hat man gemerkt so, Die Neuen machen aber eine Menge Arbeit. Das ist bedeutend größer.
Genau.
Ja, es ist arbeitsintensiv. Klar, die Tiere haben sich am Anfang auch gar nicht unbedingt so verhalten, wie wir gedacht haben. Viele haben sich auch versteckt erstmal am Anfang. Sie mussten das ja auch kennenlernen, dass sie nicht nur 20, 30 Quadratmeter für sich hatten, sondern mal gleich bei den Schimpansen reden wir von 700 draußen, 400 Quadratmeter drin. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und wir mussten erstmal auch gucken, wo gehen die hin, wo verrichten die ihr Geschäft, wo halten sie sich vor allen Dingen auf, wo können wir füttern. Wir mussten komplett neu denken, umdenken und das war am Anfang schon mehr Arbeit.
Aber wenn man jetzt einen Strich drunter zieht, 20 Jahre nach der Eröffnung, kann man sagen, es hat sich doch einfach gelohnt, oder? Jetzt die Zoom-Erlebniswelt erscheint auch aktuell nicht alt oder in die Jahre gekommen, sondern wie die allermeisten 20-Jährigen noch ziemlich knackig im Großen und Ganzen. Es hat sich ja hier auch einiges noch getan. Ihr arbeitet ja stetig weiter, nochmal neue Tiere und, ne?
Ja, natürlich werden einige Sachen auch mittlerweile schon wieder umgeändert. Man muss ja auch irgendwie modern und am Ball bleiben. Ja, das bleibt natürlich nicht aus. Wir haben zum Beispiel aus unserer Flamingo-Insel haben wir eine Klippschlieferanlage gemacht. So wird dann auch mal wieder was Neues geboten. Unsere Blaumaulmeerkatzen haben uns zwischendurch verlassen. Da sind die Katas und die Kronmakis eingezogen. Da haben wir dann auch ein bisschen renoviert. Wir haben letztens gedacht so, der Grünstreifen in der Afrika-Halle zwischen den Flusspferdanlagen, der ist so trist, so langweilig. Ja, da sind jetzt Schildkröten eingezogen.
Genau, das habe ich auch gerade gesehen.
Man versucht einfach immer mal wieder auch was Neues zu machen. Wir wollen ja auch attraktiv den Besuchern gegenüber bleiben. Und ich denke mal, irgendwann wird bestimmt auch noch mal was Größeres kommen. Aber da müssen sich andere Leute den Kopf drüber zerbrechen.
Genau, und wir sind dann mit die Ersten, die darüber berichten.
Sehr Markus, gerne.
Markus Moskon, danke dir ganz herzlich für die Zeit und für den schönen Rückblick auf die letzten 20 Jahre. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für Sie natürlich jede Menge Gelegenheit, sich auch noch mal intensiv zu informieren, was rund um den Umbau Ruhrzoo hin zur Zoom-Erlebniswelt passiert ist. In der Zoom-Erlebniswelt finden Sie jede Menge Stelen, die auch noch einige Wochen hier stehen, wo man das ein oder andere sehen kann. Weitere Informationen dazu, wie immer, auf unserer Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Markus, dir nochmal vielen Dank.
Danke.
Und Ihnen ebenfalls fürs Zuhören. Bis demnächst.